Return Rate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gitschu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir nehmen auf am Freitag, den 15. November. Die Sonne scheint und alle sind happy. Heute Morgen habe ich einen interessanten Artikel im Wall Street Journal gelesen, und zwar, dass es einen neuen Trend gibt im Silicon Valley. Startups laden Investoren offenbar in die Massensauna ein und pitchen ihr Startup dort. Maximilian, was denkst du? Siehst du den Vorteil hierfür?
Das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich jetzt nicht so richtig mit gerechnet. Also ich glaube, weißt du, es ist einfach wahrscheinlich eine neue Art auf mit den Investoren zu interagieren und ist wahrscheinlich spannender als irgendwie das Pitchen beim Currywurststand, und vielleicht ist die Oysterbar auch schon so ein bisschen ausgelutscht. Von daher, ja, warum nicht?
Gell, also wir sollten es auch mal versuchen. Ich denke, das ist schon noch spannend. Es ist in der Tat ein Trend. Ich habe das auch vor kurzem in einem anderen Artikel gelesen, dass gerade in New York City zum Beispiel ganz große Saunas aufgemacht haben. Zum Beispiel im Meatpacking District gibt es eine große Massensauna, wo sich dann 100 Nackte treffen, und die Vorstellung, dass jetzt dort einer steht und pitcht, irgendwie ist das ein bisschen suspekt, aber du, wer weiß, vielleicht macht ja dieser Trend auch in der Schweiz Schule. Gut, let's move forward. Guy, mit was werden wir uns heute denn beschäftigen?
Ja, heute haben wir ein ganz spannendes Thema für euch aufbereitet. Wir nehmen die abnehmende Anzahl an Risikokapitalinvestoren im 2024 als Schwerpunktthema. Danach behandeln wir wieder zwei Hörerfragen, und zum Schluss haben wir diese Woche wieder drei Finanzierungsrunden von Schweizer Startups für euch aufbereitet. Die Series B von Weiden, die Seedrunde von Algorized und die Series A von LocalStack.
Sehr gut, lass uns doch gerne mit dem Schwerpunktthema anfangen, Maximilian. Und zwar beschäftigen wir uns diese Woche mit der Anzahl der Investoren in Deutschland. Eine exklusive Auswertung von PitchBook zeigt, dass es in Deutschland immer weniger Risikokapitalgeber gibt. Die Investitionen in Startups gingen 2024 um fast 40% zurück. Wie schätzt du die Situation ein?
Ja, ehrlich gesagt, so kritisch, wie es sich auch anhört, minus 40% ist ein extrem hoher Rückgang, und problematisch ist auch, dass das Minus damit deutlich höher ausfällt als in Gesamteuropa und den USA, wo es bei gut 30 beziehungsweise ja in Richtung 25% liegt. Also Deutschland ist wesentlich schlechter als diese Gesamtmärkte. PitchBook hat hier auch noch ein Zitat geliefert, dem gesagt, es könnte darauf hindeuten, dass in Deutschland bald mehr Zombie-Investoren unterwegs sind als anderswo. Und damit sind natürlich Investoren gemeint, die selbst bei ihren Geldgebern dann keine neuen Gelder mehr einwerben können. Und ja, wer kein Geld hat, kann auch keine Deals machen, und deswegen können die auch keine neuen Deals abschließen. Das ist so ein bisschen der Historie geschuldet. Es gab hier oft den Boom im Marktzyklus vor einigen Jahren beispielsweise, und dadurch konnten dann erste Fonds geraced werden. Bei dann ausbleibenden Returns oder bisher noch nicht validierten, in Anführungszeichen, Paper Returns des ersten Funds, und dazu einer nicht inhärenten Fähigkeit, einen zweiten Fonds zu raisen, kommen die VCs dann nicht wirklich vom Fleck. Und in der Branche wird ein genereller Markttrend vermutet, ehrlich gesagt, der durch externe Faktoren ausgelöst wurde. Und das sind sicherlich mal die ansteigenden Zinsen und die Inflation. Zudem gibt es dann einen Rückgang auf den Exit-Märkten, und dadurch fließt dann insgesamt viel weniger Kapital in die Anlageklasse Venture Capital, meint zumindest der Münchner VC UVC Partners im Handelsblatt. Und dadurch sind Investoren wie Family Offices und Unternehmen, bei denen eigentlich Venture Capital nicht zum Kerngeschäft zählt, oft so ein bisschen zurückhaltend und ziehen sich teilweise ganz zurück. Und ja, dem muss ich leider recht geben. Gerade Akteure, deren Hauptaugenmerk eben nicht auf dem Investieren in Startups liegt, die setzen dann oft, wenn es kracht am Markt, ihre Aktivitäten erstmal auf Eis. Das ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Langfristig sollten Profis gerade auch indirekt über Fonds durch alle Zyklen hindurch investieren, weil es gibt immer wieder gute Entry Points, ehrlich gesagt, Einstiegskurse, auch im privaten Bereich. Aber die Reaktion ist natürlich verständlich und menschlich, ja.
Man muss sagen, dass für Startups es natürlich echt schwierig ist, wenn es immer weniger aktive Startup-Investoren gibt. Denn dadurch fallen viele Firmen, die sich nicht auf Mainstream-Trends stürzen, einfach aus dem Raster. Insgesamt ist sicher davon auszugehen, dass sich der gesamte VC-Markt konsolidieren wird und die angesprochenen Zombie-VCs mittelfristig wieder von der Bildfläche verschwinden werden.
Ja, das denke ich auch. Dies entspricht den Anzeichen von auch einer Korrektur, ehrlich gesagt. Ich habe ein spannendes Interview mit dem VC Cherry Ventures gelesen und die sehen ganz klar in den Jahren von 2020 bis 2022 eine absolute Überreaktion nach oben, die in einem crowded market, einem übervölkerten Markt resultiert hat, in dem es schlichtweg viel zu viele Fonds gibt, die aufgelegt wurden mit großen Hoffnungen. Und das ganze Ökosystem kann das so gar nicht verkraften, weil so breit ist der Demand dann doch langfristig nicht da. Und ja, das liegt sicher eben auch, wie wir schon vorhin gesagt haben, daran, dass das Geld sehr, sehr breit verfügbar war und im Grunde billig war, in Anführungszeichen, durch die Zinsen. Und VC ist einfach meiner Meinung nach noch mehr als andere Assetklassen ein Geschäftsmodell oder eine Assetklasse, in dem die Disparität, die Unterschiede zwischen den Akteuren enorm hoch ist. Die Besten der Besten verdienen überproportional mehr als der Durchschnitt und das ist im VC insbesondere sichtbar. Und jetzt zu einer Zeit, da die Opportunitätskosten für die Geldanlage wieder substanziell gestiegen sind, es gibt immer noch 5% auf den Treasury Bills, und es sich so anfühlt, als wären die VCs entweder immer noch im verlängerten Spätsommerurlaub oder jetzt schon im Winterschlaf, haben viele Firmen ein Problem, das für wirklich nur wenige lösbar sein wird. Und die Auswirkungen in Form von Notverkäufen und Insolvenzen werden wir wahrscheinlich weiter in 2025 spüren. Denn die harten Einschnitte vieler Firmen, um ihre Kostenbasis zu senken, verzögern dann das schwerlich Vermeidbare, denke ich. Was denkst du denn, Max? Wie sieht es aus in der Schweiz?
Naja, wir hatten ja bereits in der Meistermachen-Kolumne in die Bilanz geschrieben, dass der Modus operandi für VC-Firmen in der Schweiz derzeit ist, sich hinter den eigenen Burgmauern zu verschanzen und darauf zu hoffen, dass der Sturm bald vorbeizieht. Auch haben wir den Anstieg der Notverkäufe und Insolvenzen prognostiziert, der dann auch tatsächlich eingetreten ist. Insgesamt hat sich das Marktumfeld jedoch als deutlich attraktiver dargestellt. Insbesondere die besten Firmen und Technologien haben durchaus Zugang zu Top-Investoren und Kapital. Foundful zum Beispiel hat gerade gestern ihren neuen 140 Millionen Fonds für Schweizer Early-Stage-Firmen angekündigt. Es geht also definitiv. Man muss jedoch sehen, dass wir in der Schweiz über 50 VC haben aktuell oder VC-Fonds. Die meisten sind zwischen 2018 und 2021 gestartet und haben zu sehr hohen Bewertungen investiert, oder? Und da bin ich gespannt zu sehen, wie die jetzt damit umgehen. Also können die am Ende der Fondslaufzeit die Exits wirklich umsetzen? Zu welchen Preisen? Ich glaube, was wir sehen werden, ist, dass relativ viele VCs, die dann feststellen, dass sie die Hurdle Rate, also die Grenze, ab diese Grenze können sie entsprechend auch den Carry, also ihre Provision, abkassieren. Wenn die sehen, dass die denn die Hurdle Rate nicht schaffen, was machen die dann? Ich meine, VC ist nicht gerade bekannt für super hohe Fix-Saläre und ein General Partner arbeitet primär für den Carry. Also das wird dann eben spannend sein zu sehen, wie reagieren alle diese VCs. Meine Prognose ist klar, dass sich diese 50 Fonds deutlich dezimieren werden für die nächste Vintage, die jetzt dann starten wird und wir ab 2027, 2028 deutlich weniger VCs in der Schweiz aktiv am Laufen haben, als das noch bei den alten Vintages der Fall gewesen ist. Kommen wir zu den Hörfragen von dieser Woche und zwar starten wir mit Thomas, der eine Anfrage von einem Startup hat. Sie haben ihn angefragt, ob er ins Board gehen möchte und er fragt uns, ob er hier eine Due Diligence machen soll, beziehungsweise was diese beinhaltet. Zudem fragt er, wie hoch ein übliches Honorar für ein Board Seat bei einem Startup sei. Ich beantworte die Frage sehr gerne, Thomas. Ja, durch die Sorgfaltspflichten der Board-Member und die persönliche Haftung ist ein Sitz im Board in der Praxis durchaus etwas, worüber man länger nachdenken sollte. Vor allem auch deshalb, weil per 1.1.23 das Gesetz verschärft worden ist hier in der Schweiz. Und um direkt auf deine Frage zu antworten, ja, man sollte absolut seine DD machen, also seine Due Diligence, denn der Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist auch das Vertrauen. In Startups ist die Informationslage ohnehin oft stark limitiert und du musst darauf vertrauen können, dass du in den gezeigten Finanzzahlen immer die Realität widerspiegelt siehst. Genau, jetzt die Frage ist, was soll man dann anschauen? Also ich kann dir vielleicht mal aufzeigen, was ich jeweils verlange von den Startups, wenn sie mich anfragen, ins Board zu gehen. Im Moment versuche ich ja vor allem Board Seats anzunehmen für unseren eigenen Koyo Fund. Das heißt, weil eben die Haftung auch privater Natur ist, das muss man wissen. Also man kann dann schon sagen, das ist vielleicht noch ein guter Hinweis vorab, man kann schon versuchen, die Haftung zu delegieren. Also zum Beispiel kann man im Mandatsvertrag reinschreiben, wenn was passiert, die Firma Konkurs geht, dann haftet für mich, dann wird zum Beispiel Koyo Capital, also mein Fund, wird dann die Deckung übernehmen des Schadens. Fakt ist aber, jetzt angenommen, du bist in einem Board, ihr seid zu fünft und jetzt geht die Firma Konkurs und ihr habt 3 Millionen Schulden, die erste Klasse sind, die gedeckt werden müssen, dann bekommen alle VR-Mitglieder die gleich hohe Rechnung, weil es besteht eine solidarische, unbeschränkte, private, persönliche Haftung. Was dann bedeutet, dass man versucht, bei allen VR-Mitgliedern das Geld einzukassieren. Und erst wenn man dann zu viel bezahlt hat, geben die das Geld wieder zurück. Jetzt in der Praxis ist es so, du bekommst dann eine Rechnung der AV zum Beispiel und du kannst dann schon natürlich dann zu deinem Fund, zu einem Arbeitgeber gehen und sagen, gib mir das Geld. Aber das ist dann ein anderes Spielfeld. Also es kann dann theoretisch sein, dass du nicht mehr dort arbeitest, aber immer noch im Board bist und dann dieser Arbeitgeber sagt, nö, ich habe keine Lust, dir das Geld zu geben und du bist dann trotzdem dann verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen der AV deine Haftung auszugleichen. Also das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Diese Delegation heißt nicht automatisch, dass du ohne Schaden davonkommst. Also du haftest immer privat und man wird das sehr hart auch anpacken. Also da ist der Staat sehr brutal und sehr direkt und versucht dich da wirklich auch haftbar zu machen. Also da musst du wirklich extrem aufpassen. Jetzt, was heißt das konkret? Konkret heißt das, bevor du in einen VR gehst, natürlich verlangst du die üblichen Informationen wie Deck der Firma, Hansenregisterauszug, Statuten und vielleicht Aktionärbindungsvertrag und so weiter und so fort. Aber es gibt auch andere Themen, die du dir anschauen sollst. Zum Beispiel für mich die wichtigste Frage ist, gibt es ausstehende Schulden bei Klass 1 Gläubigen wie Mehrwertsteuer, AV, IV und so weiter und so fort? Gibt es ausstehende Löhne? Gibt es ausstehende BVG-Rechnungen? Das musst du wissen. Und hier braucht es auch eine Bestätigung, die muss unterzeichnet sein von 2 Personen, die unterschriftsberechtigt sind, dass dem so ist, sonst eine E-Mail ist nichts wert. Also du musst wissen und dir im Klaren sein, es gibt keine ausstehenden Schulden. Weil, wichtiger Hinweis, du haftest auch für vergangene Schulden. Also sobald dass du drin bist, History ist voll up to you, also du musst dann auch dort gerade stehen. Dann würde ich auch die Kontoauszüge verlangen. Das ist dann der Moment, wo die Gründer ein bisschen überrascht sind, was will jetzt der Meister mit Kontoauszügen? Kontoauszüge ist, dort siehst du halt einfach alles, oder? Und wenn du dann eben siehst, dass die Gründer Privatbezüge wie Autoleasing oder Einkäufe bei Coop und Migros über die Kreditkarte gemacht haben, dann ist das eine Red Flag, oder? Und das siehst du dann alles über die Konti. Also zuerst einmal, was gibt es überhaupt für Konti? Das ist wichtig, weil es kann ja sein, dass es mehrere Konti gibt. Und dann zweitens die Kontoauszüge. Ich gehe dann natürlich nicht 3 Jahre Kontiauszüge anschauen. Ich habe dafür keine Zeit, aber ich mache Stichproben und schaue mir an, okay, stimmt das in etwa ein? Beispielsweise die Umsätze mit den Umsätzen, die angegeben worden sind. Wenn jetzt ein Gründer die Kontoauszüge nicht geben möchte, dann ist der Fall klar. Dann hätte er etwas zu verschleiern und dann würde ich sowieso nicht in den VR gehen. Betreibungsregister gehört dazu, Cap Table gehört dazu, also wer ist investiert. Du musst wissen, wer ist investiert in die Firma, also ein Name. Also gibt es da vielleicht Investoren aus dem Ausland, gibt es da vielleicht mögliche Risiken und so weiter und so fort. Und du musst sicherlich auch eine History kennen von den Finanzierungsrunden, damit damit du genau siehst, wie viel Geld ist reingeflossen, wie hat man das Geld investiert und so weiter und so fort. Also ganz viel Vorarbeit, die hier reinfließt. Und für das wirst du nicht entschädigt. Das ist einfach dein Investment vor dem Board Seat. Du hast auch noch gefragt, bezüglich der Entschädigung. Und dort ist meine Antwort auch relativ klar. Man muss unterscheiden zwischen Chair und Non-Chair. Bei einem Non-Chair, also normalen Verwaltungsratssitz, würde ich sagen, sind 20.000 bis 30.000 angebracht. Das tönt jetzt nach sehr viel. Wenn du aber den Aufwand und auch das Risiko einkalkulierst, dann ist das absolut gerechtfertigt, weil das brauchst du. Und VRP ist das Risiko nochmal größer, weil du dann auch noch reputationsmäßig natürlich im Vordergrund bist und das Ganze organisieren musst. Du musst schauen, dass der VR auch funktionsfähig ist und du hast die Governance unter Kontrolle. Entschuldigung. Und dort würde ich dann eher auf 50.000 bis 60.000 tendieren. Das sind nicht hohe Auslagen, das ist klar, aber was nichts kostet, ist nichts wert. Man muss sicherlich noch unterscheiden, wie jung ist das Startup. Also wenn das Startup gerade gegründet wurde, dann ist der Betrag vielleicht eher tiefer anzusetzen. Wenn das Startup aber schon Series A, B ist, dann würde ich eben genau von diesen genannten Beträgen ausgehen. Ja, genau. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Ich habe auch zum Thema schon publiziert, habe mich intensiv beschäftigt und ich werde auch einen Lehrgang jetzt bald starten, mitverantworten an der FH Zürich für angehende Board Member. Und der wird zum ersten Mal im 2025 im Herbst durchgeführt und wir werden in diesem Kurs genau diese Fragen eben auch beleuchten. Also wenn dich das interessiert, kannst du dich gerne bei mir melden. Gehen wir weiter zur zweiten Hörfrage. Und zwar möchte Sebastian wissen, was Venture Funds tun können mit Investments, die nach der 10-jährigen Fundlaufzeit noch nicht ready to exit sind. Zudem will er wissen, ob die LPs, also die Investoren, grundsätzlich zustimmen müssen, wenn eben eine Verlängerung zum Beispiel stattfindet oder eine Änderung der Reglemente stattfinden. Maximilian, kannst du bitte diese Antwort für mich übernehmen?
Ja, natürlich, das mache ich gern. Vielen Dank für die Frage, Sebastian. Das ist so ein bisschen ein Nischenthema, ehrlich gesagt, deswegen werde ich ein bisschen weiter ausholen. Hintergrund ist, dass ja einige Top-Investments von VC-Fonds eben vielleicht noch 2 bis 3 Jahre länger brauchen, um zu einem Exit zu kommen. Es macht meist nicht viel Sinn, Firmen zu früh zu verkaufen, gerade im Venture Capital. Und wenn im nächsten Jahr vielleicht ein neues Produkt rauskommt oder ein riesiger Auftrag das Wachstum nach oben beflügelt, dann wäre das einfach der falsche Zeitpunkt zu verkaufen. Und dann überlegt man sich, okay, was kann man machen? Wenn der VC-Fonds schon am Ende seiner eigentlichen Fondslaufzeit ist letzten Endes. Es gibt einige Mittel und Wege, wie sich hier Investoren behelfen können. Meistens haben VCs mit ihren Limited Partnern sogenannte Verlängerungen in den Verträgen eingebaut. Und du hattest es gefragt, ja. Um diese Verlängerung zu ziehen, müssen die VCs zu ihren Limited Partnern gehen und sie fragen, dürfen wir verlängern? Und die sind dann oft je nach Firma 2x1 Jahre oder 2x2 Jahre Verlängerungen. In diesen Verträgen sehen wir oft, dass VCs ja bis zu 2x um 1 bis 2 Jahre verlängern dürfen, wenn die Limited Partner dann hier auch zustimmen. Das ist sicherlich der eine Weg. Wenn der Zeitraum bis zu diesem Value Capture, nenne ich das mal, zu lang ist und über diese Verlängerung hinausgeht, dann gibt es den Weg des Continuation Vehicles oder des Continuation Funds. Der ist durchaus komplexer, ehrlich gesagt. Und hier haben sich VCs von den Private Equity Investoren sicherlich mal die Maßnahme des Continuation Funds abgeschaut, generell. Dort ist es gang und gäbe und gibt schon sehr, sehr lang, ehrlich gesagt. Und dieses Continuation Vehicle ist im Grunde ein Aufsetzen eines, ja, Fonds Teil 2, in dem nur eine Handvoll von Firmen aus dem ersten Fonds tatsächlich übergehen, diejenigen, die noch nicht verkauft wurden letzten Endes. Da geht man je nach Firma durch und da wird dann pro Firma entschieden. Das ist natürlich auch ganz klar. Und ja, LPs werden dann natürlich einen Anteil auch an diesem neuen Vehikel haben. Das wird ihnen auf jeden Fall angeboten. Es sind aber auch oft eher institutionelle Investoren, die wirklich als Anker dienen für das neue Vehikel, um das Kapital hierfür zu geben. Die Firmen, die übrig sind und die rübergenommen werden sollen in das neue Vehikel, in das Continuation Vehikel, die werden bewertet zu einem Stichtag, zu einem Fair Market Value und werden dem ersten Fonds abgekauft, wodurch echte Distributions kommen und wirklich Liquidität kreiert wird, was oft entscheidendes Kriterium ist für die LPs aus dem ersten Fund. Die Größe und die Scale der Continuation Vehicle unterscheidet sich hier stark. Lightspeed Ventures hat zum Beispiel einen 1 Milliarden Dollar Fonds aufgesetzt. Andere große VCs wie General Catalyst, New Enterprise Associates, Insight Partners oder Trinity Ventures haben hier auch Presse gemacht, weil sie diese Continuation Funds aufgesetzt haben. Siehst du das oft in der Praxis, Max? Was denkst du?
Erwähnenswert ist, dass es auch den Fall geben kann, dass VCs nicht nur ihre besten Investments in diese Vehicle geben, sondern Liquidität auf nicht erfolgreichen Investments suchen. Man liest immer wieder, dass die LPs den Plänen der VCs nicht recht geben und die Erstellung des so eines eben für ein solches Vehicle ablehnen. Die Investoren in Continuation Funds schauen sich dadurch in der Regel jede Position an und verhandeln oft individuelle Preisnachlässe, je nach Unsicherheitsfaktor. Der VC tauscht dann potenzielle Returns im ersten Fonds gegen Liquidität für die Limited Partner. Die VCs selber verdienen bei solchen Transaktionen häufig wenig bis gar nichts. Vielleicht noch eine Möglichkeit, die man immer wieder sieht, ist die In-Kind-Lösungen. Das heißt, man bietet den LPs an, am Ende der Fondslaufzeit die Beteiligungen in Aktien zu nehmen. Also die VCs geben nicht das Geld zurück, sondern sagen den Investoren, ihr könnt jetzt einfach die Anteile haben von den entsprechenden Startups. Das wird sehr häufig gemacht. In der Schweiz sieht man das relativ häufig. Ist eben, wie gesagt, auch für die GPs jetzt nicht sehr cool, weil die gehen in einem solchen Fall natürlich häufig komplett leer aus. Oder? Aber das ist wahrscheinlich in der Schweiz diejenige Methode, die am meisten vorkommt. Ich denke, dass sogenannte Continuation Funds, wie du vorhin erwähnt hast, eher Schule machen werden in Zukunft. Wie gesagt, bin ich aber skeptisch, ehrlich gesagt, ob die LPs dem tatsächlich zustimmen und dann ist halt die große Frage, was passiert dann, wie geht man dann weiter vor? Schreiten wir zu den Transaktionen, die in den letzten Tagen in der Schweiz stattgefunden haben. Was haben wir auf unserer Liste, Guy?
Ja, diese Woche ist wieder etwas mehr gelaufen als in der letzten Woche. Wie anfangs erwähnt, haben wir 3 Transaktionen für euch recherchiert. Heute bleiben wir mal voll digital, ohne irgendwelche Robotik und Foodtech. Wir haben einerseits die Series B Finanzierungsrunde des Fintechs Widen, die Seed-Runde des KI-Startups Algorized und die Series A von LocalStack, einem Tool für Softwareentwickler. Starten wir doch mit dem Zürcher Fintech Widen. Die Widen AG wurde im 2014 gegründet und ist eventuell einigen von euch noch als AlgoTrader bekannt. Die Firma wurde per Anfang 2023 in die Widen AG umfirmiert. Widen entwickelt eine Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, die es Banken und Finanzdienstleistern ermöglicht, Kryptowährungen und andere digitale Anlagen wie Aktien oder Tokens einfach und sicher zu kaufen, zu verkaufen und zu verwalten. Widen sorgt für die bestmögliche Ausführung von Handelsaufträgen durch marktweite Vernetzung und eine umfassende Orchestrierung des gesamten Handelszyklus für digitale Vermögenswerte. Und damit Widen für Finanzinstitute attraktiv ist, ist ihre Plattform mit Verwahrungs- und Kernbankensystemanbietern integriert.
Das heißt, Widen ist nicht ein Krypto-Exchange wie Binance oder Coinbase, der Endkundinnen und Kunden den Handel mit Kryptowährungen anbietet, sondern eine Infrastrukturplattform, die es Banken ermöglicht, ihren Kunden Kryptodienstleistungen anbieten zu können. Sie sind aber an Binance, Coinbase und anderen Plattformen angeschlossen.
Ja, ganz genau so ist das. Wissen wir denn etwas über die Kunden von Widen, Max?
Ja, Kunden sind Banken, Vermögensverwalter und sonstige Finanzdienstleister. Widen hat bereits einige Kunden in der Schweiz und im Ausland. In der Schweiz sind dies unter anderem die Luzerner Kantonalbank und die Incorp Bank. Sie haben auch Kunden in Deutschland und Frankreich und sind in Gesprächen mit Banken aus weiteren europäischen Ländern sowie Singapur, die offenbar interessiert sind, gemäß Aussagen von Widen.
Ja, Widen bewegt sich hiermit in einem hochregulierten Umfeld mit diesen Kryptotransaktionen und da kommt der Fokus der Gründer, die Freude haben an regulatorischen und Compliance-Themen natürlich sehr fest zugute. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Sales-Cycles in diesen Bereichen sehr lange sind, gerade wenn sie eben ins Kernbanking-System, also ins Core-Banking-System bei ihren Kunden eingebunden werden muss. Da sind ja Banken immer extrem vorsichtig, wenn sie jetzt ans offene Herz lassen. Das haben wir bei einigen Fintechs ja auch bereits miterlebt. Und da braucht es extrem viel Schnauf auf dem Weg und da dürfen auch gar keine Fehler passieren. Aber dafür, wenn man da mal drin ist, ist die Churnrate auch relativ niedrig und man kann den Reward eben ein bisschen ausleben und langfristige Beziehungen mit den Kunden aufbauen.
Ja, nun hat Widen ihre 14,5 Millionen Schweizer Franken Series B verkündet. Was wissen wir zur Runde?
Ja, wie immer, lass uns doch noch kurz in die Annalen der Firma einsteigen, also was da vorher schon passiert ist. Ende 2019 hat die im 2014 gegründete Firma Widen ihre erste Finanzierungsrunde in der Höhe von 3,7 Millionen Schweizer Franken umgesetzt. Wenn die uns vorliegenden Daten stimmen, wurden da ungefähr 2,2 Millionen in Cash investiert und der Rest war eine Verrechnung von In-Kind-Leistungen. Den Lead-Investor haben sie damals nicht bekannt gegeben. Aber an der Runde haben unter anderem Investiere, also heute Verve Ventures, Blockchain Valley Ventures, das ist der Venture Arm der Kryptobörse Liqe und Neue Capital, das ist ein VC mit Niederlassungen in den USA und Berlin mitgemacht. Die Bewertung damals im 2019 lag bei rund 10 Millionen Schweizer Franken Pre-Money.
Ja, Ende 2020 folgte dann eine Bridge-Runde in der Höhe von zusätzlichen fast 3 Millionen. Auch hier wurde die Blended Pre-Money-Bewertung bei 10 Millionen angesetzt. Das bedeutet de facto eine kleine Down-Round. Aus den uns vorliegenden Unterlagen geht nicht hervor, wer hier investiert hat, aber wir gehen davon aus, dass dies in erster Linie die bestehenden Investoren gewesen sind. Anfangs 2022 wurde dann die 4,9 Millionen Series B annonciert, auf der Basis von einem starken Wachstum der Firma im 2021. Diese Runde wurde von Credit Suisse Entrepreneur Capital angeführt. Weiter dazu kamen die asiatischen Investoren SB Investment und Fenbushi Capital und schlussendlich haben auch Verve, Quonota Investments und Neue Capital wieder mitgemacht.
Ja, dass hier asiatische Investoren mitgemacht haben, das klingt jetzt vielleicht aufs Erste ein bisschen speziell, das haben wir eigentlich nicht so häufig, aber die Firma, die hat seit ihren Anfängen eigentlich auch eine Zweigsniederlassung in Singapur und da dies eben einer ihrer Zielmärkte ist. Nun, die aktuelle 14 Millionen Series B Finanzierungsrunde wurde vom Pariser Venture Capital Investor Truffle Capital oder Trüffel Capital angeführt und es kamen einige weitere bekannte Investoren dazu. Es haben zum Beispiel die PostFinance, der SBI, Signum Azimut Digital Opportunity Fund, der Schweizer Fintech VC, 5T Fintech und bereits bestehende Investoren in die Runde investiert. Die letzten Investoren der Runde haben eine Post-Money-Bewertung von ungefähr 40 Millionen Schweizer Franken bezahlt und die Investoren, die früher eingestiegen sind, hatten hier zum Teil auch einen signifikanten Discount.
Erwähnenswert finde ich auch noch, dass diese Series B, die anfangs 2022 mit der Pre-Series B gestartet wurde, nun nach fast 2 Jahren abgeschlossen wurde. Das zeigt, dass eine größere Runde nicht einfach ruckzuck geraced wird, sondern oftmals, wie hier bei Widen, schrittweise geschieht und relativ lange dauert. Okay, dann gehen wir doch zur nächsten Transaktion, die Seed-Runde von Algorized. Was wissen wir darüber?
Algorized ist ein Deep-Tech-Startup aus dem Wattland. Sie haben kein geringeres Ziel, als Sensoren ein weiteres Gefühl oder einen weiteren Sinn zu geben. Heute können Sensoren sehen, also mit Kameras, hören mit Mikrofonen und sprechen mit Lautsprechern, aber fühlen können sie heute noch nicht. Algorized hat eine sensorunabhängige Softwarelösung entwickelt, die Daten von handelsüblichen drahtlosen Ultra-Wideband-Radarsensoren nutzt. Und mit ihren proprietären Algorithmen können sie dann die Anwesenheit von Personen erkennen, ihre Position bestimmen und sogar Vitalzeichen wie Atmung und Herzfrequenz überwachen. Ja, oder diese eben fühlen, und das können sie sogar durch Hindernisse hindurch.
Okay, das sind doch spannend. Was sind denn Anwendungszwecke von Algorized?
Ja, eine Anwendung, die Sie als erstes in Angriff nehmen wollen, ist im Automotivsektor. Wie gesagt, Ihre Sensoren bzw. Ihre Technologie kann die Anwesenheit und die Vitalzeichen von Insassen zum Beispiel eben erkennen. Und das System kann feststellen, ob ein Kind oder ein Haustier im Auto zurückgelassen wurde oder es, wenn man im Auto ist und nur die Rückspiegel hat, hinter dem Auto steht oder sitzt, und eben gegebenenfalls eine Warnung auslösen, falls nötig. Und das System kann aber auch feststellen, ob ein Fahrer unregelmäßig atmet oder eine unregelmäßige Herzfrequenz hat, was auf mögliche gesundheitliche Krisen hindeuten könnte. Und diese Überwachung kann natürlich dann zur Verbesserung der Sicherheit in den Fahrzeugen beitragen. Weitere Anwendungen sind im Krankenhaus zur Vitalzeichenüberwachung. Ich gehe mal davon aus, dass dies ähnlich wie beim Solothurner Startup Qmea gemacht würde. Und ja, man kann sich ja viele Use Cases in verschiedenen Sektoren und Branchen vorstellen für eine Technologie, die durch Hindernisse oder Wände Personen fühlen oder deren Aktivitäten erkennen kann.
Algorized wird von der Serienunternehmerin Natalia Lopareva als CEO geleitet und vorangetrieben. Natalia hatte vor Algorized eine Firma in einem ähnlichen Bereich aufgebaut, nämlich AirHub. Diese Firma bot ihren Kunden einen patentierten KI-basierten Sensor an, der Audiosignale nutzt, um Anomalien wie zum Beispiel Einbrüche im Zuhause zu erkennen, bevor sie tatsächlich passieren. Natalia hat die Firma im 2015 gegründet und dann 8 Jahre lang aufgebaut als CEO und entsprechend skaliert. Die Technologie wurde in mehr als 10.000 Haushalten genutzt und es wurden unter anderem Partnerschaften mit Sicherheitsdiensten aufgebaut. Die Firma wurde Ende 2023 an Oriview verkauft.
Ja, da sprechen wir doch von einer echten Seriengründerin mit Erfahrung in der Branche und mit den relevanten Technologien für ihr neues Venture. Ich habe gestern hierzu etwas recherchiert. Zum Verkaufspreis konnte ich leider nicht viel herausfinden, wie leider nur allzu oft. Aber wenn ich das richtig nachvollziehen kann, hat Oriview die Assets von AirHub aus der Firma Security Alarms & Co. SA gekauft, die eben das Produkt AirHub entwickelt und vertrieben hat. Dann wurde die Firma Security Alarms umbenannt in DeepSense und unter diesem Deckmantel wird nun Algorized als Tochtergesellschaft geleitet und wurde auch so gegründet. Nun haben der Amazon Industrial Innovation Fund als Lead Investor und Acrobator Ventures, der Berkeley Skydeck Fund, Cornest Capital, Shucker Ventures sowie weitere strategische Investoren 4,3 Millionen US-Dollar in die Firma im Rahmen einer Seed Runde investiert.
Ja, wir sehen aktuell fast jede Woche internationale Konsortien an Investoren. Der Amazon Fund und Shucker sind aus den USA, Acrobator aus Holland und Cornest aus Dubai. Da kamen sicherlich auch ein paar gute Investorenkontakte durch das Berkeley Skydeck Programm zustande, das Algorized absolviert hat. Berkeley Skydeck ist das Y Combinator Programm Pendant, das an der UC Berkeley entstanden ist.
Gut, dann lass uns zur letzten Transaktion von heute gehen. Local Stack. Vielleicht mal vorneweg. Local Stack ist eine in Zürich ansässige Firma, die von Waldemar Hummer und Greta Shiganaku, beides Österreicher, gegründet wurde. Die beiden sind in Zürich ansässig, aber die Holding-Firma der Zürcher Niederlassung ist eine Delaware Inc., also eine Firma, die im US-Steuerparadies ansässig ist. Beide Firmen wurden im Jahr 2021 mehr oder weniger zeitgleich gegründet, aber mit dem Aufbau des Services hat das Team bereits im 2017 begonnen. LocalStack hat eine Plattform entwickelt, die es Entwicklern von Cloud-Anwendungen ermöglicht, Anwendungen, die sie gerade programmieren, auf ihrem Rechner lokal zu testen. Dies ohne Ressourcen der eigentlichen Cloud zu nutzen, auf der die Anwendung laufen wird. Dazu haben sie eine umfassende Emulationssoftware gebaut, der die wesentlichen Amazon Web Services, also AWS Services, auf dem eigenen Rechner abbildet.
Dies soll den Prozess der Entwickler wesentlich beschleunigen und so müssen sie eben ihre Datenpakete nicht mehr in die Cloud laden. Sie können ihre Anwendungen schnell und kostengünstig lokal testen. LocalStack schreibt auf ihrer Website, dass sie mit ihrem Emulator mehr als 100 AWS-Kerndienste abdecken. Somit seien sie die umfassendste AWS Emulator Software. Das scheint bei den Kunden auf Anklang zu stoßen. LocalStack hat bereits mehr als 900 zahlende Kunden und darunter namhafte Unternehmen wie Apple, Comcast und IBM, die ihre Services nutzen.
Ja, genau. Und gleichzeitig haben sie eine Community-Version im Angebot, welche auf die grundlegenden Funktionen von AWS limitiert ist und ihren Nutzern gratis zur Verfügung steht. Aktuell hat LocalStack wöchentlich mehr als 8 Millionen Sessions von Entwicklern, die ihre Software nutzen. LocalStack hat ein Team von mehr als 50 Angestellten, die vornehmlich in Europa sitzen, wobei die Kundenbasis mehrheitlich in den USA zu finden ist. Das finde ich doch noch spannend, denn die Holding schon in den USA den Wert generiert und dort die Steuern zahlt, dass wenigstens die Mitarbeitenden dann in Europa sind und so doch ein Teil der Wertschöpfung wieder nach Europa zurückkommt.
Nun wurden 25 Millionen US-Dollar in die dreijährige Firma investiert. Aber das war nicht die erste Finanzierungsrunde, korrekt?
Ja, genau. LocalStack hat ihre 3 Millionen Seed-Runde im 2021 gleich nach ihrer Gründung geraced. Damals haben Heavybit und CRV beides VCs aus dem Silicon Valley in die Firma investiert. Und das könnte auch gut der Grund sein, wieso die Firmenstruktur mit der amerikanischen Holding Co. und der Schweizer Tochtergesellschaft aufgebaut wurde.
Nun sind in der Series A weitere 25 Millionen in die Firma geflossen. Die Runde wurde von Notable Capital angeführt und die beiden bestehenden Investoren Heavybit und CRV haben auch partizipiert. Notable ist sozusagen ein neuer VC, in Anführungszeichen, mit 25-jähriger Erfahrung. Die Firma ist durch die Aufsplittung des asiatischen und amerikanischen Geschäfts von GGV Capital dieses Jahr entstanden. Eine Aufsplittung ähnlich jener von Sequoia Capital. GGV hatte vor dem Split mehr als 9 Milliarden US-Dollar under Management. Notable ist nun mit 4 Milliarden AUM dotiert und hat einen Fokus auf Cloud-Infrastructure-Firmen. Sie investieren in Early Growth und Growth-Runden. In dieses Beuteschema passt LocalStack ja sehr gut hinein.
Ja, das kann man so sagen. Und nun will LocalStack mit den neuen 25 Millionen die Produktentwicklung vorantreiben, den US-Hauptmarkt weiter ausbauen und ihren Service in eine Multicloud-Unterstützung ausweiten. Multicloud in diesem Kontext heißt jetzt, dass sie eben einen Emulator wie den sie für die AWS, also die Amazon Web Services haben, für andere Clouds wie Snowflake, Microsoft Azure und so weiter aufbauen, damit sie ihre Nutzergruppe nochmal wesentlich erweitern können.
Exakt. So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Was sind eure Pläne fürs Wochenende?
Ja, also ich habe dieses Wochenende ein eher ruhiges Wochenende geplant. Man muss noch den Garten ein bisschen ready machen für den Winter. Das Wetter soll ja voraussichtlich schön werden.
Genau, Maximilian, was machst du?
Ich versuche mich von dem aufregenden Podcast heute mit ein bisschen Yoga zu entspannen am Wochenende.
Oh, gehst du in ein Studio oder machst du zu Hause?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt hier ein großartiges Studio in Zürich, Studio Y3. Und die machen großartige Kurse. Und das ist so ein bisschen meine Homebase, würde ich sagen.
Also Y3?
Y3 ist der Name.
Okay, ja, ich gehe mit den Jungs klettern. Hoffe mal, das Seil hält, sonst seid ihr dann zu zweit beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend und eine gute Woche. Take care und tschüss.